Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Schulen haben ja mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie eine Art Turbo-Digitalisierung erlebt. Lehrkräfte mussten mehr oder weniger von jetzt auf gleich digital unterrichten. Inzwischen läuft der Unterricht in der Regel wieder in den Klassenzimmern. Und die Frage ist, kehren Lehrkräfte damit auch wieder zurück zu ihren vertrauten Lehrmodellen? Oder sehen sie inzwischen in der Digitalisierung auch eine Chance, ihren Unterricht zu verbessern? Eher nein, muss man sagen. So zeigt eine aktuelle Studie, dass ein Großteil der Lehrkräfte noch nicht die vollen Potenziale erkennt, die guter digitaler Unterricht bieten kann. In unserer Gesprächsrunde wollen wir gleich ausloten, welche Bedenken es noch gibt auf Seiten der Lehrkräfte, aber auch auf Seiten der Eltern und wollen klären, was eigentlich guten digitalen Unterricht ausmacht. Sie können sich an dieser Runde gern beteiligen mit Ihrer Meinung und Ihren Erfahrungen. Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Bis 3 im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Wie steht es um die Digitalität an Schulen, nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Vergleich? Dazu wurden im Auftrag der Vodafone-Stiftung über 3000 Lehrkräfte unterschiedlicher Schulformen aus 11 europäischen Ländern befragt. Deutsche Lehrkräfte stehen digitalen Technologien im europäischen Vergleich schon kritischer und reservierter gegenüber, könnte man das vielleicht mal grob zusammenfassen. Julia Knopf ist an der Universität des Saarlandes geschäftsführende Leiterin des Forschungsinstituts Bildung Digital und ist mit der Studie bestens vertraut, kann man sagen. Sie hat die Ergebnisse nämlich in einer Publikation eingeordnet und kommentiert und ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Knopf.
Hallo.
Ich grüße Sie. Lehrkräfte hierzulande erkennen also nur begrenzt die Potenziale des digitalen Unterrichts. Was heißt das konkret?
Ja, das heißt konkret, dass Ihnen im Moment noch Ideen und Beispiele für Ihren Fachunterricht fehlen, wie Sie digitale Medien sinnvoll integrieren können. Also wenn ich Deutschlehrer bin und eine 7. Klasse vor mir sitzen habe, dann möchte ich durchaus Möglichkeiten haben, wie ich beispielsweise zur Förderung von Lesekompetenzen digitale Medien sinnvoll einsetzen kann. Und während der Corona-Pandemie ist es natürlich vor allem so gewesen, dass man insbesondere Videokonferenzsysteme etc. eingesetzt hat. Aber das ist ja kein digital gestützter Unterricht, so wie wir es uns vorstellen. Und so ordne ich die Studie auch ein, dass die Lehrkräfte, und das zeigt sie ja auch, grundsätzlich der Digitalisierung positiv gegenüberstehen, auch bereit sind, über alle Maßen hinaus sich zu engagieren und weiterzubilden, dass ihnen aber im Moment noch Ideen und kreative Möglichkeiten für ihr Fach, für ihre Jahrgangsstufe, für ihre ganz konkrete Herausforderung mit den Schülerinnen und Schülern fehlen. Und da haben wir ganz dringenden Nachholbedarf.
Wie sieht das denn im europäischen Vergleich aus? Hängen wir da hinterher? Und wo?
Die Studie zeigt, dass das so ist, also dass wir durchaus auch kritischer sind, also was die Einstellung, die positive Einstellung gegenüber digitalen Technologien betrifft beispielsweise und wo wir auch ein Stück weit hinterherhinken und das ist natürlich auch Einflüssen von außen geschuldet, ist, dass viele Lehrkräfte glauben, dass die Ansprüche und die Herausforderungen, die an sie gerichtet sind, sehr, sehr hoch sind und sie auch Befürchtungen haben, das angesichts der aktuellen Situation nicht leisten zu können. Also beispielsweise haben wir im Moment ja auch noch Reformvorhaben vor uns, Thema Ganztag, Thema Inklusion, Thema Unterstützung von Kindern in herausfordernden sozialen Lagen. Das kommt ja noch und da müssen wir aufpassen und das zeigt nicht nur diese Studie, sondern auch andere Ergebnisse, dass wir unsere Lehrkräfte in ihrem Alltag wahrnehmen, ihre Sorgen wahrnehmen und nicht überfordern.
Welche Ergebnisse haben Sie denn am meisten überrascht?
Am meisten überrascht hat mich tatsächlich, dass die Lehrkräfte gerne mehr machen würden und händeringend auch nach Qualifizierungen und Fortbildungen suchen, aber sich eben oft auch im Stich gelassen fühlen. Nehmen wir mal das Beispiel Fortbildung. Fortbildung ist angesichts der hohen Geschwindigkeit, die die Digitalisierung hat, essentiell. Es ist die Grundlage. Und wenn Sie auf der anderen Seite unser Fortbildungssystem angucken, da sind das oft noch Präsenzfortbildungen, die man vielleicht ins Digitale hebt, aber die finden zu einem bestimmten statt. Ja, aber ich brauche eine Fortbildung nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich brauche sie jetzt, weil morgen meine Mathestunde ist Geometrie, wo ich eine Idee brauche. Und das ist das, was am offensichtlichsten ist. Wir müssen auch andere Angebote an die Lehrkräfte machen, sich schneller, sich einfacher fortzubilden zum Thema digital gestützter Unterricht. wir plädieren dafür immer, hier das System so umzustellen, dass man über Mikrofortbildungen auch leichter den Alltag bereichern kann und wann immer es passt, sich auch fortbilden kann. Also so wie man heute auch privaten Medien nutzt.
Frau Knopf, jetzt sind wir schon voll in der Thematik Fortbildung drin. Die würde ich noch ein bisschen hinten anstellen wollen, weil es, Sie haben ja selber gesagt, es kommen hohe Ansprüche auf die Lehrkräfte zu. Es gibt Bedenken. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen auch noch aus anderer Perspektive diese Bedenken in die Sendung reinholen, bevor wir uns dann auf guten digitalen Unterricht und dann vielleicht auch noch auf die Fortbildung stürzen hier in der Sendung. Möchte ich jetzt reinholen Sebastian Schmidt in diese Gesprächsrunde heute bei Campus und Karriere, an der Sie sich übrigens auch gerne beteiligen können unter der 00800 4464 4464 oder über campus@deutschlandfunk.de. Sebastian Schmidt ist Realschullehrer in Bayern und Dozent für digitale Fortbildung. Herr Schmidt, welche Bedenken schlagen Ihnen denn entgegen, wenn es um die Digitalisierung im Unterricht geht?
Ja, hallo. Dieselben Bedenken, die jetzt die Frau Knopf auch natürlich schon gesagt hat und die Bedenken, die man eigentlich auch kennt, wenn man sich im privaten Leben über die Digitalisierung, über die Digitalität unterhält. Ja, macht es das Ganze denn nicht schlimmer? Was passiert denn mit unseren Schülern, wenn sie da landen? Was macht es mit mir? Und ist diese Welt, dieses Digitale, ist die überhaupt gut oder ist die schlecht? Also wir sind da sehr kritisch gegenüber in der Gesamtgesellschaft und das wirkt sich natürlich nicht nur auf Eltern und Schüler, sondern halt auch auf die Lehrer aus. Und die Bedenken sind natürlich dann auch da, wenn man in eine Fortbildung kommt. Was bringt mir das dann überhaupt? Was macht das überhaupt meinen Unterricht besser oder mache ich es am Schluss schlechter? Und muss ich jetzt digital werden, um ein guter Pädagoge zu sein oder bin ich schon vorher? Also die Bedenken sind eher so gesellschaftlich angehaucht, weil wir in Deutschland grundsätzlich alles ein bisschen kritischer sehen und gleichzeitig, wie das Frau Knopf auch schon gesagt hat, sind die Bedenken natürlich auch da, das alles nicht mehr schaffen zu können. Nach 2,5 Jahren sind wir halt auch einfach erschöpft und haben die letzten Jahre vielleicht etwas über unsere Verhältnisse geleistet und dementsprechend, also nicht alle, aber dementsprechend dann halt auch manchmal nicht mehr mit den letzten Kapazitäten dabei.
Aber hat es nicht vielleicht auch was mit Fehlerkultur zu tun? Also, dass man vielleicht sich auch selber nochmal anders in Frage stellen muss, vielleicht auch als Lehrkraft, die ja eigentlich immer so als allwissend vor der Klasse stehen sollte, vielleicht einfach erstmal probieren muss und das vielleicht auch nicht unbedingt vor der Klasse da scheitern möchte oder so. Sind das vielleicht auch Teil dieser Bedenken?
Ja klar, wir haben ja eine Rolle, wo wir allwissend sind. Ne? Der Lehrer, der weiß alles und muss es nur noch den Kindern beibringen. Und so funktioniert ja heute Wissen fast nicht mehr. Es ist ja heute wichtig geworden, dass man sehr resilient mit Themen umgeht, problemorientiert an Themen rangeht. Und wir Lehrer müssen natürlich dann auch uns an Themen wagen, wie die Schüler auch, wo sie vorher halt noch nicht gekannt haben und uns da ausprobieren. Da heißt es dann nicht, dass wir morgen gleich den perfekten Unterricht machen können, weil sonst wären wir gar nie fertig. Und das ist vielleicht auch eine Thematik, dass wir zu lange warten, bis wir den perfekten Unterricht hinkriegen mit einer Beta-Variante starten, wäre schon mal ganz hilfreich, dass wir uns ausprobieren, dass wir mehr machen. Und ich hab so das Gefühl, dass wir mehr um den heißen Brei rumreden in Deutschland, als einfach nur machen, weil tatsächlich durch ein reflektiertes Tun bestimmt sehr schnelle Schritte gemacht werden können. Da muss man uns aber davon lösen und uns auch als Lernende verstehen, dass wir jetzt nicht mit dem Studium fertig sind, sondern dass wir auch bei der Digitalität jeden Tag neu dazulernen. Die Welt verändert sich so schnell, dass wir das auch müssen.
Ja, Frau Knopf, nochmal zu Ihnen. Also wenn wir jetzt in diesen europäischen Vergleich nochmal reingehen, sind da andere Länder vielleicht einfach zupackender? Also so wie das Herr Schmidt jetzt gerade beschrieben hat, dass wir zu lange warten auf den perfekten Unterricht, auf die perfekten Tools?
Ich glaube, da müssen wir gar nicht unbedingt in den europäischen Vergleich gucken. Da reicht es, wenn wir auch in Deutschland gucken. Wir haben einzelne Lehrkräfte und Schulen, die weit vor Corona sich schon auf diesen Weg gemacht haben und zugepackt haben. Und wir haben andere Schulen und Lehrkräfte, wo das langsamer geschieht. Der Kollege hat es ja auch gerade gesagt. Und ich denke, worauf wir uns konzentrieren müssen, ich würde gerne das Stichwort Fehlerkultur nochmal aufgreifen.
Ja, gerne.
Wir müssen Fehler machen und wir werden Fehler machen im Zuge der Digitalisierung. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, wenn man virtuelle Welten sich ansieht, ja, also wenn man virtuelle Brillen aufsetzt und vielleicht vor 1-2 Jahren noch geglaubt hat, dass das sicherlich auch Einzug in den Unterricht halten kann und alle haben diese Brillen auf und dann machen wir Mathematikunterricht innerhalb dieser Brillen, steht man dem Ganzen heute schon viel skeptischer gegenüber, weil sich auch Technologien verändert haben. Also heute spielen eher intelligente Lernumgebungen eine Rolle, weil man auch um die Nachteile weiß. Aber das heißt nicht, dass man diese anderen Umgebungen, die virtuellen, nicht ausprobieren muss. Und ich glaube, diese Neugier, diesen Mut auch zum Fehler und dieses gemeinsame Ausprobieren, das erfordert auch eine Veränderung in der Einstellung von uns gesamtgesellschaftlich, aber auch und insbesondere von den Lehrkräften, von den Schülerinnen und Schülern. Und da stimme ich 100%ig zu. Wir müssen uns schneller auch trauen, zuzupacken, aber wir müssen auch informiert werden über das, was es gibt. Denn wenn ich in meinem Alltag gefangen bin, wo so viele Herausforderungen auf mich einprasseln, dann muss es Möglichkeiten und Quellen geben, wo ich auch über diese neuen Trends informiert werde. Und das passiert, glaube ich, im Moment zu wenig. Wir schaffen es viel zu selten, aktuelle Infos rund um Digitalisierung, zum Beispiel jetzt zum Thema Social Media Learning oder intelligente Lernumgebungen, zu den Lehrkräften zu bringen und die einfach mal ausprobieren zu lassen. Mhm. Und das sehe ich als wichtigen Punkt.
Herr Schmidt, Sie sind ja auch als Lehrer ständig im Austausch mit Eltern, hoffe ich zumindest, oder nehme ich mal an. Was schlägt Ihnen denn da so entgegen an Skepsis oder vielleicht auch an Begeisterung?
Ja, das Digitale bedeutet ja eigentlich, dass wir den Schüler mehr in die Verantwortung nehmen. Also, dass individueller gelernt wird, dass kooperativer gelernt wird, gemeinschaftlich irgendwie an Problemen gearbeitet wird. Und das verstehen halt viele noch nicht als Unterricht. Unterricht ist eigentlich traditionell so, dass da vorne einer an der Tafel steht und der erklärt allen, wie was geht. Jeder Lehrer, der kriegt das heute nicht mehr hin, weil die Schülerlandschaft ist so heterogen. Nach 3 Minuten sind mir alle abgehauen, wenn ich meinen Frontalunterricht halte. Also versuche ich, Lernen zu initiieren, dass der Lernende von selbst lernt. Und das ist aber nicht akzeptiert, weil tatsächlich, wenn der Schüler am Schluss was nicht kann, heißt ja, der Lehrer hat es ihm auch nicht gescheit erklärt. Und dementsprechend kommen da viele Welten aufeinander. Und andersrum gibt es nämlich auch tolle Eltern, die dann erkennen, dass auch in der Arbeit 4.0 oder in New Work ganz andere Formate gefordert sind. Also, dass da andere Skills notwendig sind, als quasi ein fertiges Wissen zu haben. Da muss man miteinander zusammenarbeiten können, miteinander reden können und das Ganze notfalls auch virtuell. Und da hat man dann großes Verständnis dafür, wenn man das schon in der Schule beginnt oder zumindest in kleinen Projekten beginnt. Also, so wie die Lehrer auseinandergerissen sind, die einen, die pragmatisch nach vorne gehen und ausprobieren und die anderen, die eher versuchen, das Alternologe zu begründen, so ist es auch in der Elternschaft. Wir sind einfach gesamtgesellschaftlich uns nicht einig, ob die Digitalisierung jetzt gut oder schlecht ist.
Fragen wir doch mal die Elternschaft oder eine, die die Elternschaft hier in dieser Sendung vertreten soll. Das ist Christiane Gotte, sie ist Vorsitzende des Bundeselternrats und uns aus Schwerin zugeschaltet. Ich grüße Sie, Frau Gotte.
Ja, ich grüße Sie aus Schwerin.
Wie aufgeschlossen oder gespalten, wie Herr Schmidt es jetzt gerade auch noch mal beschrieben hat, erleben Sie denn die Elternschaft hinsichtlich der Digitalisierung?
Ja, wir in unserem Gremium, wir sind natürlich sehr aufgeschlossen. Wir haben zum Beispiel jetzt ganz aktuell große Bedenken gehabt, als die Isolationspflicht aufgehoben wurde und die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und SH dann natürlich eben die
Schülerinnen in Schleswig-Holstein. Nur, dass wir da vielleicht mal die Kürzungen auflösen, ja, damit nicht jeder bis zum Ende der Sendung sich fragt, was ist SH, ja, was ist Mecklenburg-Vorpommern, im NV könnte
genau
noch kommen, ne?
Genau. Das hatten wir das letzte Mal schon. Ja, ich erinnere mich. Da haben wir natürlich gesagt, warum gibt es denn jetzt im dritten Jahr der Pandemie keine Konzepte, die vulnerable Gruppen oder eben Isolierte digital beschulen können? Es gibt tatsächlich kein brauchbares Konzept. Und das funktioniert dann natürlich nicht, weil wenn die Kinder, wir wollen, dass die Schule ein sicherer Ort ist. Und das ist Schule in dem Moment nicht, wenn halt Infizierte in die Schule gehen. Und bei Lehrern ist es in 2 Bundesländern jetzt auch aufgehoben. Schleswig-Holstein war eins davon. So, und da machen wir uns natürlich Gedanken und wünschen uns, dass diese Konzepte so schnell wie möglich geschaffen und umgesetzt werden, weil sie ja auch, sage ich mal, nachhaltig und dauerhaft sein können für zum Beispiel Krankenhausschulen. Wenn man wirklich nur mal von der digitalen Beschulung ausgeht, die dann also als Fernbeschulung durchgeführt wird. An Schule nehmen wir wahr, dass wir natürlich sehr fitte Kinder haben. Und wir werden ja immer nur ins Boot geholt, wenn es Beschwerden gibt, also nicht immer nur, aber das ist ja das, was uns herangetragen wird. Und da gibt es natürlich zum Beispiel von der Bundesschülerkonferenz, unserem spiegelbildlichen Gremium, auch so ganz deutlich das Signal, wir sind manchmal fitter als unsere Lehrer. Und die wünschen sich natürlich, dass die Lehrer in die Fortbildungen reingehen und wissen aber natürlich auch, dass Schule unheimlich viel leisten muss im Moment. Und dass neben den ganzen vorhin schon genannten Inklusionsfortbildungen, Ganztagsfortbildungen, die Digitalisierungsfortbildungen auch durchgeführt werden müssen. Aber die Frage ist halt, wann sollen das die Lehrerinnen und Lehrer denn überhaupt noch machen, ne, bei diesem Personalnotstand?
Also Skepsis kommt jetzt, ich höre große Motivation bei den Schülerinnen und Schülern, die bei Ihnen angekommen ist. Skepsis kommt bei Ihnen gar nicht an?
Was den Datenschutz betrifft, das ist ein Thema, das die Elternschaft bewegt. Das hat dann viel mit den digitalen Endgeräten zu tun. Es ist manchmal nicht unbedingt günstig, wenn da schon eine Software voreingespielt ist, weil es da natürlich Bedenken gibt, dass man in einer großen Cloud eines namhaften Pad-Herstellers zum Beispiel landet, dass die Schülerdaten nicht sicher sind. Da gibt es große Bedenken. Was Lehrerfortbildungen betrifft, das begrüßen Eltern unbedingt, ne? Weil die Methodik und die Didaktik, die da eben auch dahinter steht, unendliche Möglichkeiten eröffnet. Wir hatten mal eine Elternfortbildung mit dem Professor Weinberg vom Hasso-Plattner-Institut. Der hat uns mal vorgeführt, was alles möglich ist im digitalen Raum, wie das eingesetzt werden kann. Da kann man ganze digitale Projekttage durchführen. Und das sind natürlich Konzepte, die wünschen wir uns für die Schulen.
Ja, und über diese Konzepte werden wir im Laufe der Sendung noch weiter reden, es vertiefen, aber auch die Sorgen und die Bedenken aufgreifen, die vielleicht manch einer hier noch hat und wie die sich abbauen lassen. Reden wir darüber bis um 3 und wenn Sie sich hier einbringen wollen in diese Diskussionsrunde, dann wählen Sie die 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns auch gerne eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Ja, wir reden hier noch bis um 3 über Digitalisierung im Klassenzimmer, in den Schulen, wie wir Bedenken abbauen können, wie wir das alles verbessern können. Uns hat Ilhan Uster geschrieben mit dieser Meinung, die Jugend wächst schon jetzt mit digitalen Medien auf. Es wäre ratsam, nicht nur auf die alte Methode, damit meint er, um Frontalunterricht und Bücher zu setzen, sondern auch auf die alternativen Lernquellen zu setzen. Das schreibt er uns und wir haben eine erste Hörerin in der Leitung. Sie ist Lehrerin in Bremen, Laura Jöns. Frau Jöns, jetzt haben wir eben schon viel über Bedenken gesprochen. Kommen wir doch vielleicht mal darauf, wie guter digitaler Unterricht sein könnte. Was schwebt Ihnen denn davor? Wie nah sind Sie schon an dem digitalen Unterricht angekommen?
Also digitaler Unterricht bei uns in Bremen läuft inzwischen, was ich zumindest so in meinem Unterricht erlebe, ziemlich gut. Wir haben alle Schüler...
Sagen Sie mal kurz, was Sie unterrichten damit und in welcher Klasse, damit man das auch mal weiß.
Ich bin Gymnasiallehrerin. Ich unterrichte ab der 7. Klasse bis zur 12. Klasse Geografie, auch bilingual und Physik.
Mhm. Und genau. Und wie setzen Sie so Digitales ein?
Also unsere Schüler sind alle ausgestattet mit iPads. Und ich habe auch ein iPad von der Behörde gestellt bekommen. Das sind also alles baugleiche Geräte. Insofern weiß ich ganz genau, was meine Schüler können mit ihren Geräten. Und ich kann das auch. Ich kann ein kleines bisschen mehr als die, weil ich einfach ein bisschen mehr Zugangsrechte habe als die. Und ich kann auch das mir ganz genau anschauen, was sie machen im Unterricht. Da gibt es Methoden, dass ich auf den Bildschirm zugreifen kann und
Aber wie setzen Sie das mal so ganz praktisch gefragt? Wie setzen Sie das so in Geografie ein? Also ich nehme mal an, dass der Atlas der Schwere jetzt mittlerweile nicht mehr in die Schule geschleppt werden muss. Sie haben das jetzt wahrscheinlich alles auf dem iPad. Nur mal so, als dass man sich das noch mal ein bisschen besser vorstellen kann, Frau Jöns.
Also den Atlas, den schleppe ich schon noch manchmal mit rein oder sogar relativ häufig, weil ich doch auch finde, dass so ein Atlas und Nachgucken und sowas, das hat noch mal was ganz anderes, Haptisches. Das hat durchaus eine Qualität. Aber natürlich ist es dann auch, dass man mal sich das digital anschauen kann und noch mal genauer reinzoomen kann bei einer Karte, die man genauso im Atlas findet. Da gibt es ja durchaus auch digitale Lösungen von den Schulbuchverlagen inzwischen und man kann Hausaufgaben besser vergleichen, weil die Schüler auch an die interaktiven Whiteboards sofort ihre Lösungen, die sie auf dem Tablet erarbeitet haben, sofort dort präsentieren können. Mhm. Sie können ganz schnell Podcasts erstellen, sie können kleine Videoclips erstellen, gemeinsam und in Gruppenarbeit natürlich. Und also das... Da sind schon sehr viele Möglichkeiten jetzt geschaffen worden.
Frau Jöns, was würden Sie denn sagen? Ich weiß jetzt nicht, wie lange Sie schon Lehrerin sind. Im Vergleich zu, ich sag mal, vor mehr Digitalisierung als früher, wenn Sie das mal so vergleichen, was gefällt Ihnen jetzt besser an der Art, wie Sie auch mit digitalen Tools unterrichten können?
Also ich bin seit 8 Jahren Lehrerin und ich bin halt, also ich bin persönlich jemand, der sehr gerne mit digitalen Medien schon vorher gearbeitet hat. Und mir erleichtert das auch die Arbeit. Insofern, ich mag damit sehr gerne arbeiten. Ich sehe da auch eine Win-Win-Situation bei den Schülern, weil sie halt ja auch dann schon lernen mit den, schon sich Fähigkeiten aneignen können, die sie ja dann auch im Berufsleben in der Zukunft und auch im Alltagsleben in der Zukunft gebrauchen. Mhm. Ich sehe allerdings natürlich auch die, das Problem, das angesprochen wurde, dass man ja, dass die Gesellschaft da so noch so ein bisschen hadert damit und was mit dem Datenschutz da ist, da müssen wir in der Debatte bleiben, was das angeht und das auch immer wieder neu überprüfen.
Frau Jöns, bleiben Sie noch ein bisschen in der Leitung, weil ich würde ganz gerne noch mal in die Runde fragen, ob es Fragen ja von Julia Knopf oder Sebastian Schmidt oder Christiane Gotte, unsere Gesprächsgäste heute bei Campus und Karriere, an Frau Jöns gibt. Vielleicht Frau Knopf?
Ja, also ich finde es sehr spannend. Sie hat einen Punkt angesprochen, und zwar die Verbindung von haptisch und digital oder von analog und digital. Und das ist ja eine sehr relevante Diskussion, nämlich dass digital nicht analog ersetzt, sondern dass wir uns darüber Gedanken müssen, wie kann ich das Beste von allen Welten, wenn Sie so wollen, miteinander verbinden. Und darum sollte es ja auch eigentlich gehen. Also nicht, dass ich sage, das Digitale ist jetzt alles besser oder das Analoge ist jetzt alles besser, sondern dass ich begreife, dass es eine Fülle mehr an Möglichkeiten bietet, mit Digitalisierung sich auseinanderzusetzen. Frau Jöns hat erwähnt, die Podcast-Produktion, die Videoproduktion. Ich kann in andere Länder auch tatsächlich reisen über das Digitale und die Eindrücke nicht nur am Papier haben. Und da meine Frage, erleben Sie das als Vorteil, jetzt mehr Möglichkeiten zu haben? Oder sagen Sie, die Vielzahl an Möglichkeiten ist auch eine Überforderung und wir sollten eher auch darüber nachdenken, sowas wie Qualitätskriterien einzuführen?
Also ich denke, wir befinden uns in so einer Ausprobierenphase und das wurde ja auch jetzt schon vorher ganz häufig von Ihnen angesprochen, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen am Ausprobieren sind. Und so nehme ich das zumindest in meinen Unterricht rein. Ich sage auch ganz häufig zu meinen Schülern, wir machen das jetzt mal mit dieser App. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, was ich mir vorgestellt habe. Aber wenn es nicht klappt, dann machen wir es halt anders. Und da nicken ganz viele und dann finden die es eventuell raus. Und da muss man dann halt dann auch zugestehen, dass die Kids manchmal da schneller sind, irgendwie den Knopf schneller gefunden haben als ich selbst. Und dann kann ich was dazulernen und die freuen sich, dass sie dem Lehrer mal was erzählen können. Und ich finde, da müssten wir eher so in so eine Experimentierphase jetzt mal reinkommen und gleichzeitig natürlich als Lehrer auch immer den Blick drauf haben, was ist gerade mein Lernziel hier und kann ich das trotzdem erreichen, auch wenn ich diese Offenheit gleichzeitig im Unterricht signalisiere, Neues auszuprobieren.
Sebastian Schmidt, Sie sind ja selber Realschullehrer und wir haben erstens in der ersten Runde auch schon so ein bisschen drüber geredet und Sie haben gesagt, man muss ins Machen kommen. Also Frau Jöns ist auch eigentlich eine Protagonistin, so wie man es machen müsste.
Exakt, das feiere ich. Einfach ausprobieren und machen lassen. Und meine Frage wäre, was macht es mit den Schülern? Also wie sind die Rückmeldungen von den Schülern? Und so ein Vorurteil ist ja auch immer, die Schüler werden dadurch manche werden besser, manche werden schlechter. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, manche werden besser und manche werden schlechter. Und manchmal ist es auch, also es ist nicht, so wie ich es jetzt gerade dargestellt habe, klingt so mega, so ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist es natürlich nicht immer. Und es fallen da natürlich dann auch Probleme auf, die man dann irgendwie wieder einfangen muss. Und natürlich sind die leistungsstärkeren Schüler, die sowieso schon von zu Hause auch stärker unterstützt werden. Die können das häufig schneller da auch diesen Methodenwechsel, den wir ja da brauchen, weg vom Frontalunterricht, schneller nachvollziehen als andere. Und da bin ich jetzt persönlich gerade noch stark am Suchen, wie ich das so gut einbinde, dass die einen die nötige Führung bekommen und die anderen aber die lockere Leine spüren, dass sie auch einfach mal laufen können an der Stelle.
Frau Gotte, wollen Sie vielleicht auch noch eine Frage oder eine Anmerkung loswerden, bevor wir Frau Jöns verabschieden hier auf dem Sender?
Ja, mich würde interessieren, was wünschen sich denn die Schüler? Und gibt es denn Anregungen schülerseits, wie Unterricht zu gestalten ist und Wünsche? Ne? Zum Beispiel ist gerade ein großes Thema Fake News. Und wie filtere ich Informationen aus dem Internet, wenn Lehrer Projekte mit den Schülern halt starten und die erstmal eine Themensammlung machen sollen? Und wie filtert man jetzt richtige Informationen von falschen? Da würde mich fragen, gibt es da eine Initiative schülerseits, dass die auch mit Anregungen zu Ihnen kommen?
Die Schüler sind natürlich häufiger dabei, dass sie sagen, das hat nicht so gut geklappt, können Sie das nochmal vertiefen oder können Sie mir nochmal erklären, warum ich das überhaupt machen soll? Das hatte ich jetzt erst letztens wieder in Physik 8. Klasse, wozu brauchen wir das überhaupt, alles, was wir hier tun? Diese Sachen gibt es natürlich schon. Und dann, was Sie gerade angesprochen haben, zu den Fake News, da haben wir an unserer Schule jetzt schon seit einigen Jahren so eine Woche, in der wir soziales Lernen machen, wo wir das auch thematisieren, wie man mit Fake News umgeht und wie man die identifiziert. Und wir haben es auch in unserem Curriculum wir haben ein Fach, das nennt sich digitale Medien, da haben wir das mit eingebunden und da werden diese Fragen sozusagen aufgegriffen dann.
Okay, Frau Laura Jöns, erstmal vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Erfahrungen mit digitalem Unterricht. Und wenn Sie sich wie Frau Jöns in diese Runde einbringen möchten, können Sie die 00800 wählen, 4464 4464, 00800 4464 4464. Kommen wir nochmal auf dieses praktische Beispiel zu sprechen, beziehungsweise ein Stichwort, was mir noch aufgefallen ist, was Frau Knopf eben erwähnt hat, sind die Qualitätskriterien. Also wie schaffe ich es eigentlich als Lehrkraft, mir einen Überblick darüber zu verschaffen, was es schon am Markt gibt? Ich habe den Eindruck, es gibt unendlich viel. Korrigieren Sie mich, Herr Schmidt, Frau Knopf, verschafft man da einen Überblick? Wie könnte man da Lehrern schnelleren Zugriff verschaffen? Frau Knopf vielleicht erstmal. Ja?
Ja, also ich gebe Ihnen recht, es gibt unfassbar viel. Es ist aber die Frage, wie gut ist das, was es gibt? Und Sie müssen nur mal in einen App Store gehen und da das Thema suchen, lesen lernen. Da bekommen Sie zwar hunderte Apps vorgeschlagen, aber schon in der Überschrift finden Sie ganz häufig Rechtschreibfehler. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das Zeug, was es da gibt, gut oder nicht? Und wenn man Lehrkräfte fragt, dann sagen die ganz oft, die Zeit, die ich mit der Recherche im Netz selbst verbringe, um etwas zu finden, was tatsächlich passt und was auch gut ist und jetzt kommt das für mich Entscheidende, besser ist als das analoge Angebot. Das dauert mitunter so lange, dass ich dann doch wieder lieber zum Analogen zurückkehre. Und das darf es nicht sein. Also meiner Meinung nach braucht man ganz dringend eine Anlaufstation, wo ich vielleicht selbst auch Kriterien bekomme. Wie kann ich gut bewerten? Das muss man auch in Fortbildungen integrieren. Und ich glaube auch, wir müssen viel stärker über Qualitätskriterien auch in Form von Siegeln sprechen. Wir geben auf alles ein Siegel in Deutschland, aber nicht auf Angebote für digital gestützten Unterricht. Und mir ist klar, dass das eine Masse ist und dass das ein sehr aufwendiger Prozess ist. Aber ich glaube, dass wir, so wie es im Moment funktioniert, das Ganze nicht laufen lassen können, weil sonst der Frust über schlechte Angebote bei den Lehrkräften größer ist als die Freude, wenn ich wirklich mal ein gutes Beispiel habe.
Herr Schmidt, jetzt Sie.
Ja, ich frage mich, was ist dann ein Beispiel, das einem nicht so gut gefällt? Weil wir Lehrer haben nämlich grundsätzlich ein Problem, dass alles, was jemand anderer gemacht hat, erstmal gar nicht so gut ist wie das, was wir selber gemacht haben. Und das ist gerade große Problematik, dass am Schluss wieder dann jeder vor sich selber hinbruddelt und sein Zeug selber macht. Und,
aber das kritisieren Sie, ne? Also lieber mal gucken, was die anderen gemacht haben und nicht immer so denken, das, was ich mache, ist toll.
Ganz genau, weil man muss sich mal bewusst werden, wozu wir eigentlich als Lehrer da sind. Also Wissensvermittlung war früher vielleicht heute nicht mehr so notwendig, weil da gibt es genügend, die können es besser als ich. Und die Sache ist auch die, was die Kollegin vorhin angesprochen hat, wir brauchen im Unterricht ja auch Zugänge, dass wir bei jedem Schüler irgendwann mal landen. Also dass wir die Schwächeren unterstützen, aber auch die Guten unterstützen können. Und dementsprechend müssen wir uns sowieso im Unterricht die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen rausnehmen, dass wir im Hintergrund unterstützen können. Und wenn das Wichtigere ist, dass wir die Schüler unterstützen, individuell unterstützen und gemeinschaftlich das Lernen, dann muss das auch bedeuten, dass wir mit dem Material zufrieden sein, das uns andere zur Verfügung stellen. Und zu oft mache ich die Erfahrung, dass selbst super gewertetes Material dann immer noch ein Lehrer sagt, oh, das, die, die, das und das anders machen. Und ich bin in einer Kooperation seit 6 Jahren, wo 60 Lehrer ihr Zeug vorbereiten und machen. Und ich würde es jedes Mal ein bisschen anders machen wie die anderen 60, aber ich bin jedes Mal zufrieden, weil meine Schüler trotzdem lernen, weil ich nämlich im Hintergrund agieren kann und dort pushen kann, wo ich brauche oder unterstützen kann, wo man mich braucht. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir, klar, wir brauchen Qualitätskriterien, aber wir müssen auch davon wegkommen, dass wir das Perfekte suchen. Ja? Wir brauchen, da gibt es einen schönen Satz aus dem Amerikanischen, do you need it perfect or do you need it by Tuesday? Und ich brauche es halt eher Dienstag. Und dann muss ich halt notfalls mit dem Material zufrieden sein, das gut bewertet worden ist, wo ich es zwar anders machen tät, aber lieber kümmere ich mich eine Stunde lang um die Schüler und das Material kommt trotzdem.
Aber vielleicht lassen Sie uns nochmal bei dem Material oder bei den Tools oder bei den Medien bleiben, also wie die entwickelt werden. Also da sind Sie ja auch mit Ihrem Forschungsinstitut sehr nah dran, Bildung digital an der Universität des Saarlandes. Also wie gehen Sie da anders mit um, Frau Knopf?
Ja, ich denke, man muss im Zuge der Digitalisierung mit der Argumentation ein bisschen anders umgehen, denn im Moment ist es nicht so, dass Lehrkräfte, dass es um Perfektion geht. Ne? Das kennen wir alle, dass ich mal eine Stunde angucke, dann wieder was anderes mache. Die Vodafone-Studie zeigt ganz klar, dass Lehrkräfte sich im Moment zum Teil überhaupt nicht in der Lage sehen, digitale Technologien sinnvoll in ihrem Fach einzusetzen. Also da geht es nicht um die letzten 5, 10 oder 15% bis hin zu einer Perfektion, sondern geht es jetzt überhaupt erstmal um Ideen, um Sammlungen, um Vorstellungen. Und die brauche ich, um dann selbst auch etwas entwickeln zu können für meine Schüler, für mein Fach. Und da stehen wir gerade. Und um auf Ihre Frage jetzt auch zu kommen, Frau Brinkmann, das versuche ich auch den Studierenden immer zu vermitteln. Und so entwickeln wir auch unsere Angebote. Denn wir wissen auch, dass es nicht funktioniert, ohne Beispiele zu haben, werde ich selbst nicht kreativ. Also ich nenne mal ein Beispiel, wir haben eine Plattform entwickelt, die heißt School2Go, wo wir zu Beginn der Corona-Pandemie im Sinne einer Social-Media-Plattform wie Pinterest, Instagram Materialien und Anregungen gesammelt haben und bewertet haben. Und die Suchmechanismen ganz einfach sind. Gibst Fach ein, gibst Alter ein, Jahrgangsstufe und dein Thema, was du suchst. Und dann werden dir im Handumdrehen Inhalte und Anregungen gezeigt. So, das ist schnell, das ist adaptiv und es bietet Lösungen und Ideen. Und dann, wenn ich diese Lösung oder diese Idee habe, dann kann ich immer noch dann anpassen, muss ich ja sowieso für meinen Unterricht, für meine Schüler und so weiter und so fort. Also ich glaube ganz klar, wir brauchen Beispiele, wir brauchen Ideen, wir müssen diesen Fluss Kreativität in Gang setzen und da, wo er schon läuft, weiter befeuern, damit wir tatsächlich zu dem kommen, was Herr Schmidt gerade gesagt hat, dass man irgendwann hoffentlich mal so weit ist, dass man so viele Beispiele hat und dann so die letzten 5% noch verbessern muss.
Oh ja, darf ich das nur kurz ergänzen? Weil, ja, weil das passt ja ganz gut, was wir vorhin auch so besprochen haben mit den Schilfs, mit den Mikroschilfs. Weil tatsächlich ist es ja immer so, man schreit irgendwie raus, ich brauche irgendwas für den Unterricht und ist auch gefährlich, dann im Internet was zu finden, weil, wie wir schon gesagt haben, das ist manchmal eine Qualität sicher. Aber es braucht den Diskurs an der Schule und da gibt es so viele gute Lehrer, die in den letzten Jahren echt Tolles geleistet haben. Das hat bloß irgendwie der Nachbar im Klassen im Lehrerzimmer nicht mitkriegt. Und denen braucht man eine Bühne geben, also in Form von so Mikroschilfs, also kleinen Fortbildungen, wo sich dann wieder Kollegen von der eigenen Schule dazusetzen können. Weil dann wird nämlich über Unterricht nachgedacht. Es muss ja noch nicht perfekt sein, was dann da drin war. Aber dann hat jeder eine Ahnung, ah, okay, so kann es gehen, in die Richtung kann ich mich entwickeln. Wir machen das jetzt seit 4, 5 Jahren und ich möchte noch nicht sagen, dass bei jedem dieser Unterricht ankommen ist. Aber es ist eine Unterrichtsentwicklung dahin zum Digitalen, dass es nicht mehr die Diskussion ist, brauche ich das Digitale, ja oder nein, sondern wie passe ich es jetzt bei mir an, dass es bei mir wirksam wird.
Jetzt hat uns Mona Meister geschrieben, wichtiger finde ich, die digitalen Zugangsmöglichkeiten für erkrankte Schülerinnen und Schüler zu erweitern. Sie müssten zum Beispiel zuverlässig an Materialien kommen, ihre Beiträge abliefern und auch gute Lernsoftware zur Verfügung haben. Das ist auch das, Frau Gotte, was Sie anfangs eingebracht haben. Ne? Ja. Also dadurch, dass die Krankheitswellen doch sehr hochschlagen in diesen Tagen, ob Corona oder Grippe oder weiß nicht was, aber die ist auf jeden Fall da. Also wie könnte man denn da nochmal optimiert ansetzen?
Ja, es gibt ja ein sehr gutes Beispiel. Das ist die digitale Landesschule Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt habe ich es ausgesprochen.
Sehr schön.
Die geht 23 an den Start. Und das ist ein sehr gutes Konzept. Es hat bis jetzt nur Lob eingefahren. Aber es muss sich natürlich jetzt erst noch bewähren. Aber in der Konzeption ist halt vorgesehen, dass eben Unterrichtsausfälle auch damit kompensiert werden. Als Beispiel wurde uns mal genannt vom Ministerium, dass beispielsweise eine Klasse, die dann in Anklam sitzt, sage ich jetzt mal, und da fällt der Physiklehrer ein halbes Jahr aus, dass die dann eben dauerhaft mit einem Bezugspädagogen in der gleichen Zeit beschult wird beispielsweise. Und diese Konzepte sollte man unbedingt auch bei den vulnerablen Gruppen, den Isolierten, den Krankenhausschulen, man sollte das auf jeden Fall denen anbieten, und da müssen ganz dringend Konzepte erarbeitet werden. Da wiederhole ich meine Kritik von vorhin, dass eben diese Konzepte leider nicht existieren. Ne? Mhm. Deswegen jetzt diese Öffnung, die wir sehr bedauern.
Beziehungsweise existieren sie wirklich nicht, Frau Knopf?
Doch, sie existieren schon. Ich würde sie sogar noch weiter denken, als die Hörerin das geschrieben hat. Ich würde sie auch dahingehend denken, dass man vielleicht in größeren Gemeinschaften über Schulen hinweg über diese digitalen Angebote miteinander kommuniziert, dass man auch innovative Formate nutzt, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten oder an Themen zu arbeiten, Beispiel Referate vorbereiten. Das muss nicht nur die 3B in München machen, das kann auch die 3B in München gemeinsam mit der 3B in Hamburg machen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, diesen Unterricht, quasi auch das Digitale ins Klassenzimmer zu holen und so Menschen, andere Schülerinnen und Schüler einzubinden und das so als Bereicherung zu erleben. Aber dazu muss ich, und da gebe ich Ihnen recht, Frau Gotter, dazu muss ich auch bereit sein, nach Corona diese Tools weiter zu nutzen. Ja, also im Moment beobachten wir, dass viele Lehrkräfte auch in die Schulen zurückgegangen sind und Gott sei Dank keine Videokonferenzen nach dem Motto mehr abhalten müssen. Aber das System steht weiter zur Verfügung und zur Einbindung von Krankenschülerinnen und Schülern, zum kollaborativen Arbeiten mit anderen Schulen, auch über Ländergrenzen hinaus, bietet es in didaktischen Konzepten ein unglaubliches Potenzial. Aber auch das muss vermittelt werden und darf nicht als Last oder als zusätzliche Last empfunden werden, sondern auch da muss sich Chancen für die einzelnen Fächer aufzeigen. Also zum Beispiel, warum nicht gemeinsam Stadtspaziergänge im Fach Deutsch vorbereiten, die man dann als Vortrag wiederum präsentiert und dann teilt und so weiter und so fort. Also unglaublich viel Potenzial, aber ich muss es nutzen.
Herr Schmidt.
Ja, ich sehe hier ganz klare Blended Learning Formate, die es auch schon vor Corona gab. Tatsächlich ist es ja schwierig, jetzt in hybriden Veranstaltungen einerseits ein Klassenzimmer zu unterstützen und gleichzeitig die zu unterstützen, die zu Hause sind. Das ist für uns Lehrer immer das, was am wenigsten funktioniert, weil es weder das eine noch das andere gescheit macht. Aber wenn wir jetzt aus Corona gelernt haben, dass manche Sachen echt gut zu Hause gehen und manche halt gar nicht, haben wir doch jetzt den riesen Vorteil, dass wir im Klassenzimmer auch so Blended Learning Formate mit dazu nehmen können. Digitale Klassenzimmer, wo einfach die Unterrichtsmaterialien liegen, mit denen ich dann hantiere, aber dann eben im Klassenzimmer trotzdem den ganzen Klassenverband habe, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und das kann dann auch denen helfen, die zu Hause geblieben sind. Ob die jetzt in der Videokonferenz dann dazukommen, das sei dahingestellt. Und ob die dann auch daheim selbstständig arbeiten können, ist halt auch nicht immer gewährleistet. Aber in Blended Learning Formaten kann ich dann auch Sachen auslagern, die gut zu Hause machbar sind, und kann dafür die Präsenzzeit höher aufwerten, dass dann der Schüler am Schluss mehr redet als der Lehrer und dann zu Hause vielleicht ein Erklärvideo, einen Impuls oder eine Gruppenarbeit stattfindet. Da muss man halt dann auch wieder aufpassen, dass man hier nicht zu überfordert. Aber wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, dass das Beste aus zwei Welten, das kann auch im Klassenzimmer stattfinden und kann auch zu Hause stattfinden. Und dann können wir auch vielleicht Material so ablegen, dass jeder was davon hat, auch wenn er krank ist.
Michael Wendt hat uns angerufen, hat die 00800-4464-4464 gewählt. Herr Wendt, Ihre Erfahrung, Ihre Meinung zum Thema?
Mein Vorschlag oder meine Idee wäre eigentlich, dass man nicht im Prinzip auf von oben kommende Neuerungen oder sowas wartet, dass man nicht wartet, bis der Staat oder die Schulbehörde irgendwas nach unten durchreicht, sondern dass man einfach offen ist, auch in jeder Schule einfach mal zu hören, wer hat Ideen, wer kann was machen oder so. Weil ich kenne es aus meinem Bereich, also ich bin Maschinenbauingenieur, aber die Innovationen finden immer in den Unternehmen statt. Also in ganz vielen Bereichen finden die Innovationen eben unten statt. Und das bei uns in Deutschland, habe ich so den Eindruck, haben wir so eine Verhinderungskultur entwickelt. In den Niederlanden kenne ich das zum Beispiel, was ich mal gehört habe und gesehen habe. Da ist eher so eine Ermöglichungskultur, herrscht da vor. Und das würde ich mir für uns sehr wünschen. Also, dass wir einfach mehr zulassen, auch von der unteren Ebene, und das nach oben hin, das Gute im Prinzip nach oben hochdestillieren.
Dann fasse ich mal zusammen. Anfangs hatten wir die Fehlerkultur. wo wir besser werden können. Und jetzt die Verhinderungskultur, die wir vielleicht auch mal ein bisschen abstellen sollten, vielleicht so, wie es in den Niederlanden ist. Michael Wendt, ich danke Ihnen für diesen Impuls für diese Runde und ich möchte gerne noch Simone Schaub mit reinnehmen. Sie ist selbst Lehrerin und, wie sie sagt, der Digitalisierung gegenüber aufgeschlossen. Was heißt das, Frau Schaub?
Erstmal vielen Dank für diese Sendung und als ich am Anfang die Ankündigung gehört habe, hatte ich ein bisschen Schiss, dass es jetzt so in so ein altmodisches Lehrerbashing übergeht, aber das war überhaupt nicht so. Und die ganzen Beiträge, also sehr vieles, das ich unterschreiben kann. Und ja, also bei mir war es so, dass ich in der Pandemie mich wirklich komplett selber digitalisiert habe, was die Methoden angeht. Also unsere Schule hatte zum Glück eine Cloud-Lösung, wo das dann auch alles anwendbar war. Ich unterrichte Geschichte und Rallye und wir konnten da, also ich habe wirklich sehr viel von meinen Schülern gelernt in dieser Zeit und ich habe auch wirklich gelernt, dass so kollaborative Tools absolute Chancen sind, zum Beispiel auch für eher zurückhaltendere Schüler sich zu beteiligen, wenn ich was schreiben kann. Also wir hatten herrliche Diskussionen auf Etherpads und so. Und dann
müssen Sie jetzt gerade nochmal kurz erklären. Ja? Ich kann es jetzt gar nicht wiederholen, den Begriff. Sagen Sie doch mal den Begriff und was es heißt.
Also Etherpads, das sind Text-Tools, in denen ich zum Beispiel eine Frage formulieren kann und jede Schülerin und jeder Schüler dann eine in Zeilen antworten kann und eine eigene Farbe bekommt. Das heißt, also man sieht den Farben zugeordnet dann die verschiedenen Beiträge und dann kann ich auch in die Zeile von jemand anderem reinschreiben. Also ich kann sozusagen Schreibgespräch machen und da waren total rege Beteiligungen, viel mehr als wenn ich das jetzt nur mündlich besprechen würde. Ja, also solche kollaborativen Tools, von denen bin ich wirklich begeistert. Und als ich nach der Pandemie dann aber zurück in die Schule kam, konnte ich das eben nicht mehr nutzen, weil halt doch noch längst nicht alle Schulen in Deutschland super digitalisiert ausgestattet sind. Mittlerweile sind wir das wieder. Aber oder sind wir jetzt nachgezogen mit der Ausstattung, was Beamer angeht und so. Aber ich würde eben gern einen Aspekt noch hervorheben. In jeder Firma haben Sie eine IT-Abteilung und in Schulen haben Sie das nicht. Also wir haben jetzt mittlerweile alle auch unsere Geräte. Wir könnten ganz viel nutzen, aber jeden Tag komme ich in ein Klassenzimmer, da geht da der Ton nicht und da geht da der Beamer nicht und dann ist das WLAN aus und wir haben einen Kollegen, der wirklich nur zu loben ist für seinen Einsatz, der aber, ich weiß nicht, wie viel Prozent von seinem Deputat, also der ist Lehrer und nebenher soll er das alles auch noch machen. Also daran scheitert für mich persönlich die Digitalisierung in Deutschlands Schulen, dass wir keine, jede Schule braucht einen 100-prozentigen IT-Beauftragten. Also das ist wirklich eine politische Forderung, die ich jetzt hier formulieren möchte, weil sonst braucht man über Didaktik und so. Ich erlebe alle meine Kollegen, nicht alle, aber fast sehr viele, sehr aufgeschlossen gegenüber diesen ganzen Entwicklungen. Und wir haben ja Lust, guten Unterricht zu machen. Ja? Aber wenn ich dann das schon wieder nicht zeigen kann, weil das nicht geht, ja, dann nehme ich doch auch lieber wirklich Sachen, auf die ich mich verlassen kann, dass die auch funktionieren.
Mhm. Frau Knopf, dieses Problem mit IT-Infrastruktur, Leute, die man eben in der Schule eben unkompliziert ansprechen kann, wie verbreitet ist das in Deutschland? Also ist das flächendeckend so? Gibt es da Best-Practice-Beispiele? Gibt es Länder, die da schon ein bisschen weiter sind? Oder woran hängt es?
Ich kann zu 100% unterschreiben, was Frau Schaub gerade gesagt hat, denn tatsächlich ist es so, dass wenn das nicht funktioniert, was mir zur Verfügung gestellt wird, vorausgesetzt, es wird mir überhaupt zur Verfügung gestellt, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, muss funktionieren. Und das sind wir gewohnt als Lehrkräfte, sonst greifen wir auf das zurück, was wir eher als analog oder traditionell bezeichnen. Das ist durchaus verbreitet, es ist durchaus nachvollziehbar und das muss definitiv gelingen, genauso wie es gelingen muss, nicht nur eine IT-Unterstützung zu bekommen an den Schulen, sondern auch eine entsprechend sinnvolle Ausstattung zur Verfügung zu stellen, die auch nachhaltig immer wieder abgedatet wird. Denn jetzt kommen zwar Geräte in die Schulen, aber in 2-3 Jahren sind die veraltet. Was passiert dann? Also das sind sehr viele Nachfolgefragen, die sich ergeben. Vorhin wurde die Frage des Datenschutzes schon angesprochen, wo ich das Gefühl habe, wir diskutieren es erst, wenn wir den ersten Schritt schon gegangen sind. Ja, genauso wie die Frage nach den Inhalten. Die Geräte sind da, aber wir wissen nicht, was wir jetzt damit tun sollen. sollen. Und das finde ich schwierig, denn wir müssten, vorhin wurden Unternehmen angesprochen, wir müssten das von vornherein ganzheitlicher diskutieren. Also was kommen da für Folgekosten, für Folgekompetenzen, was muss ich stellen auf mich zu, wenn ich es tatsächlich sinnvoll einsetzen möchte?
Nun ist der IT-Markt oder der Markt der IT-Fachkräfte auch mehr oder weniger leergefegt. Da müssen sich die Schulen wahrscheinlich auch hinten anreihen, könnte ich mir vorstellen. Ich möchte noch einen Aspekt in die Runde reinbringen und da würde mich auch Ihre Erfahrung interessieren, Frau Schopp. Sie haben eben gerade so gesagt, Sie sind so autodidaktisch unterwegs gewesen, haben sich auch Sachen zeigen lassen. Weil eine Hörerin hat uns geschrieben, Sabine Rebstock ist, dass sie sagt, ich befürchte, dass die Kenntnislücke bezüglich der Digitalisierung bei Lehrern ab Mitte 50 schwer durch Fortbildungen aufzuholen ist. Oft wird einfach die Tafel digital ersetzt und der Unterrichtsstil nicht groß verändert. Man könnte aus meiner Sicht ältere Schüler oder Studenten einsetzen, die selbstverständlich in der digitalen Welt zu Hause sind. Wie sehen Sie das? Brauchen Sie noch zusätzliche Fortbildungen oder fühlen Sie sich so gut aufgestellt, wie Sie gerade agieren?
Also es verändert sich ja ständig. Insofern braucht man ständig Fortbildungen. Und also ich bin selber 50, insofern muss ich dieser Aussage natürlich vehement widersprechen. Es kommt ja darauf an, wie neugierig ich bin. Und Lehrer haben eigentlich meistens den Anspruch, nah an ihren Schülern zu sein und bemerken, in welchen Welten die unterwegs sind. Und da will ich ja andocken, ne? Also gerade in Gesellschaftswissenschaften muss ich ja an die Lebenswelt meiner Schülerinnen und Schüler andocken. Und die verändert sich aber auch ständig. Also auch jemand, der jetzt 25 ist, der kriegt ja dann auch nicht mehr mit, was das Neueste ist. Also insofern muss das ein Dauerthema sein und wir müssen eben auch dauernd Ressourcen dazu Verfügung gestellt bekommen, auch Zeit, ja, also entgegen der manchmal doch sehr verbreiteten Meinung, dass Lehrer ja in den Ferien immer frei haben, das stimmt ja nicht und wir haben eben in dieser Pandemie auch so viel gearbeitet, dass wie der Kollege aus Bayern das am Anfang auch gesagt hat, da wirklich auch eine Erschöpfung sich eingestellt hat und da braucht man einfach auch die Ressourcen dafür und die Fortbildung, das ist ständig ein Thema. Also so wie sich Lebenswelten verändern, müssen sich Methoden ändern.
Lassen Sie uns noch kurz, weil wir haben ja gefühlt noch so 3 Minuten, oder nicht gefühlt, sondern tatsächlich, um noch vielleicht auf die Fortbildung einzugehen, würde ich gerne Herrn Schmidt, der ja auch als Fortbilder unterwegs ist, nochmal einbringen wollen. Was für Fortbildungen brauchen wir? Wo müssen wir da ansetzen?
Ja, grundsätzlich, wenn was nachhaltig sein will, dann sollten wir uns alle zusammentreffen, sollten uns den ganzen Tag über guten Unterricht unterhalten, sollten was ausprobieren und mitnehmen. Also quasi eine Unterrichtsstunde, die wir morgen halten können. Und wenn es dann ganz super läuft, dann treffen wir uns einen Monat später nochmal, notfalls auch online und reflektieren das Ganze, wie es im Unterricht passiert ist. Das wäre, glaube ich, nachhaltig für den Unterricht, weil das mehrere Ebenen drin hat, wo wir davon lernen können. Problem ist nur, dass wir natürlich als Lehrer nicht die Kapazitäten haben, immer einen ganzen Tag irgendwie 200 Kilometer wegzufahren. Deswegen ist dieses Ziel in Präsenz uns fortzubilden, ein schönes Ziel, aber wir werden da kaum Leute erreichen. Und andersrum erreichen wir online einfach viel, viel mehr. Und deswegen muss man einfach die Online-Formate aber auch ausbauen. Nicht nur, dass man sich eine Stunde lang anhört, was der eine zu sagen hat, weil da hören wir wahrscheinlich nach 20 Minuten schon immer zu, sondern wir brauchen auch da Formate, die Leute miteinander vernetzen. Die
also eigentlich auch so zusammenarbeiten. Genau, ich kann es gerade nicht aussprechen. Genau, was Sie sich eigentlich auch für die Schüler und Schülerinnen so wünschen im Unterricht, oder?
Ganz genau, ganz genau. Und wir merken einfach, wenn wir Online-Fortbildungen ausschreiben, dann sagen viele, es wäre aber schön mal in Präsenz kommen sie aber nicht, weil man einfach die Kapazitäten dazu nicht hat und beim Lehrermangel einfach auch selten losgeschickt wird von der eigenen Schulleitung. Und diese Online-Formate boomen in dem Sinn, dass man dann einfach trotzdem mal kurz was mitbekommt. Und das noch auszubauen in ein interaktives Miteinander, in ein vernetzendes Miteinander, so wie es auf Social-Media-Plattformen von Lehrern ja auch schon gepflegt wird, bei Instagram, bei TikTok, bei Twitter oder bei Mastodon, so müssen wir die Lehrer irgendwie weiter vernetzen, dass da jeder sich auf den Weg machen kann, aber nicht zufällig über Social Media, sondern angeleitet, dass man sich trifft, auch wenn man nicht an derselben Schule hockt und so seinen Unterricht mal kurz weiterdenkt.
Frau Knopf.
Ja, also kann ich 100%ig zustimmen. Einen Faktor würde ich noch gern ergänzen, das Adaptive. Also, dass es Fortbildungen gibt, die on demand auch zur Verfügung stehen, genauso wie wir Privatmedien nutzen, nämlich schnell das Passende zu finden. Genauso brauchen wir das für die Fortbildungen auch. Denn die Stunde ist morgen oder nächste Woche und nicht erst in einem halben Jahr. Also brauchen wir passgenaue Angebote und die on demand, also dann, wenn es auch notwendig ist. Und wie die Kollegin gerade schon gesagt hat, die müssen wir als Lehrkräfte angeboten bekommen. Da können wir nicht auf die Schüler zählen, denn die Schüler bringen ganz andere Kompetenzen mit im Medienkonsum, als die wir in der Schule brauchen.
Ja, damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Ich danke meinen Gesprächsgästen. Zuletzt zu hören Julia Knopf, geschäftsführende Leiterin des Forschungsinstituts Bildung Digital an der Universität des Saarlandes, Sebastian Schmidt, Realschullehrer und Dozent für digitale Fortbildung und Christiane Gotte, Vorsitzende des Bundeselternrats. Und allen möchte ich danken, die sich hier per Mail und Anrufen in die Sendung eingebracht haben. Ja, und zum Ende der Sendung schon mal ein Ausblick auf die nächste Woche. Ab Montag starten wir nämlich in Campus und Karriere unsere Serie mit dem Titel Schulabschluss und dann Durchblick bei der Berufswahl. Wir stellen Best-Practice-Beispiele vor, die zeigen, welche Orientierungshilfen Schülerinnen und Schüler brauchen und wie sie ihre eigenen Potenziale und Interessen entdecken können. Schalten Sie also gerne wieder ein. Am Mikrofon dieser Sendung war Regina Brinkmann und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.